SWR aktuell Wirtschaft mit Lena Stadler.
Die Bundesregierung war fleißig und hat bei ihrer Klausurtagung in Meseberg etliche Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, darunter auch das Wachstumschancengesetz, mit dem die Wirtschaft entlastet werden soll, durch bessere Abschreibungsmöglichkeiten oder Investitionsprämien für mehr Klimaschutz zum Beispiel. Mehr als 7 Milliarden Euro pro Jahr sollen dafür aufgewendet werden. Außerdem plant die Regierung ein Gesetz zum Bürokratieabbau für Firmen und Bürger. Der Berlin-Korrespondent Michael Weidemann fasst zusammen.
Die Koalition meldet Vollzug. Das Paket zur Entlastung und Förderung der deutschen Wirtschaft hat das Kabinett passiert, was zunächst nicht mehr sei als Technik. Politisches Handwerk, sagt Christian Lindner. Und doch stecke sehr viel mehr dahinter, ergänzt der Finanzminister.
Das übergreifende politische Signal ist, diese Regierung kennt die Lage im Land. Die Regierung kennt die Situation der Wirtschaft. Und sie reagiert.
Und zwar nicht nur in Form von schnelleren Abschreibemöglichkeiten für Investitionen in neue Wohnungen und andere Wirtschaftsgüter oder als Steuerentlastung für die Forschungsförderung. Beides sind Kernelemente des Wachstumspakets. Sondern auch dadurch, dass endlich ernst gemacht wird mit dem Abbau unnötiger und kostenträchtiger Bürokratie. Marco Buschmann, liberaler Justizminister und federführend für dieses Projekt, hat sich von 2 Kabinettskollegen die Zusage geben lassen, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen werden.
Robert Habeck möchte das Vergaberecht angehen. Karl Lauterbach wird eine ganze Reihe von Entbürokratisierungsmaßnahmen auch im Gesundheitswesen auf den Weg bringen. Das heißt, das hier ist wirklich ein Startschuss, eine Trendwende, um permanent und dauerhaft Bürokratie in Deutschland zurückzuführen.
Beim Abbau der Bürokratie werde man nicht allzu bürokratisch vorgehen, verspricht Robert Habeck. Das Erfolgsrezept, um die Lasten effektiv zurückzufahren, so die Überzeugung des grünen Wirtschaftsministers, seien
sogenannte Praxischecks, also nicht aus der Verwaltung heraus zu sagen, wie es besser geht, sondern in die Betriebe, in die Unternehmen reinzugehen, denen über die Schulter zu schauen und daraus abzuleiten, wo man Dinge bündeln kann, auch sein lassen kann. Das haben wir schon sehr erfolgreich durchgeführt, beispielsweise bei Smart Meter Rollout, bei Solargenehmigungen, und das werden wir weiter in anderen Bereichen fortführen.
Wobei die Bundesregierung den Erfolg des Vorhabens nicht allein in der Hand hat. 57% aller bürokratischen Lasten für die Wirtschaft gehen von Gesetzen und Verordnungen der EU aus, hat Marco Buschmann ausrechnen lassen. Weshalb man auch in Brüssel auf wirksame Maßnahmen gegen das Bürokratiedickicht drängen werde. Die Ampel wird dranbleiben am Thema, und zwar hartnäckig, verspricht auch der Bundeskanzler.
Wir hören nicht auf. Wir brauchen ein großes Deutschland-Tempo bei Genehmigungen und wir brauchen eine Entlastung von unnötigen bürokratischen Prozeduren.
Zunächst allerdings liegen dazu nur die jetzt beschlossenen Eckpunkte auf dem Tisch des Kabinetts. Ob und wie schnell aus dem Bürokratieabbau Wirklichkeit wird, werden die kommenden Monate zeigen.
Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für den Bürokratieabbau geeinigt und endlich das Wachstumschancengesetz für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Mehrere Wirtschaftsverbände haben sich heute dazu geäußert, naturgemäß. Christoph Geismeier aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie fallen die Reaktionen der Wirtschaft auf das Wachstumschancengesetz, das geplante, denn aus?
Es gibt Lob nach dem Motto, endlich bewegt sich etwas in die richtige Richtung. Aber an den Reaktionen kann man ablesen, die Unternehmer hätten sich weitaus mehr erhofft. Manche fühlt sich von der Bundesregierung noch immer nicht verstanden. Also für die meisten Wirtschaftsvertreter ist das geplante Wachstumschancengesetz mit seinen 10 Punkten viel zu wenig. Es muss noch mehr kommen, da ist sich die Wirtschaft einig. Der Verband der chemischen Industrie beispielsweise sagt, das Wachstumschancengesetz zur Unterstützung der Wirtschaft sei ein gutes Langfristprogramm, aber für die Chemie brauche es jetzt eben auch sofort etwas. Gemeint ist der Industriestrompreis. Der Chef des Chemieverbandes, Marco Steilmann, sagte dazu, Deutschlands Industrie sende SOS, aber die Bundesregierung ignoriere weiter die aktuelle Notlage. Die Branche brauche eine schnelle Hilfe bei der Krisenbewältigung. Vom Maschinenbauverband VDMA kommt Zustimmung zu den Plänen der Ampel für die Wirtschaft. Von dort heißt es, das Wachstumschancengesetz sei das richtige Signal und könne neue Kräfte freisetzen. Allerdings müsse die Ampel die Punkte jetzt rasch umsetzen, so die Maschinenbauer, und endlich den Bürokratieabbau angehen. Der Präsident des Bundesverbandes Außen- und Großhandel, Dirk-Jan Dura, bezeichnete das Wachstumschancengesetz als einen ersten, aber wichtigen Impuls für Investitionen und Innovation. Die Regierung wirke aber wie getrieben, also auch von hier eine verhaltene Reaktion auf die Pläne der Bundesregierung. Und der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum bringt auf den Punkt, was viele in der Wirtschaft denken. Südekum sagt, das Wachstumschancengesetz bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Mit 7 Milliarden soll die Wirtschaft dadurch jährlich jetzt entlastet werden, aber, so der Ökonom, notwendig wäre eine Verdopplung bis Verdreifachung dieses Betrags gewesen. Also insgesamt fallen die Reaktionen aus der Wirtschaft auf das geplante Wachstumschancengesetz eher verhalten bis kritisch aus.
Christoph Geismeier mit Reaktionen aus der Wirtschaft auf das geplante Wachstumschancengesetz. Eine Branche, die es in Deutschland gerade schwer hat und einen Schub dringend gebrauchen kann und ihn im Wachstumschancengesetz auch mit neuen Abschreibungsmöglichkeiten bekommen soll, ist die Baubranche. Höhere Kosten und gestiegene Zinsen setzen ihr zu. So sehr, dass in den vergangenen Wochen gleich mehrere große Immobilienunternehmer Insolvenz angemeldet haben. Darunter auch die Gerch Group aus Düsseldorf. Die hat sich heute zu Wort gemeldet und erklärt, trotz Insolvenz alle Projekte weiterführen zu wollen. Ilyas Hamdani berichtet.
Mit der Gerch Group aus Düsseldorf geht ein weiterer Big Player unter den deutschen Projektentwicklern in die Knie. Vorstandschef Matthias Düsterdick macht die aktuelle wirtschaftliche Lage dafür verantwortlich. Durch Corona und den Ukraine-Krieg seien die Baukosten extrem gestiegen. Außerdem sorge die Inflation und das hohe Zinsniveau dafür, dass Investoren nicht bereit sind, im Moment viel Geld in Immobilien zu investieren.
Weil die Renditeanforderungen ja im Grunde genommen gar nicht vorhanden waren. Es wollte keiner mehr kaufen, weil niemand wusste, wo laufen die Preise und die Renditen hin. Was dann im Grunde genommen im Laufe der Monate zu einem kompletten Einbruch des Investmentmarktes in Deutschland geführt hat und was letztendlich keine Umsätze mehr auf den Projektebenen gebracht hat.
Projektentwickler wie die Gerch Group kaufen Grundstücke, bebauen sie und verkaufen die fertigen Immobilien am Ende an Investoren. Das können Gewerbeflächen, Büros oder auch Wohnungen sein. Die Gerch Group baut im Moment 8 Großprojekte in Deutschland, unter anderem den Wohn- und Bürokomplex Laurenzkarree am Kölner Dom, das Hochhausprojekt Präsidium in Frankfurt oder das neue Wohnviertel Innquartier in Ingolstadt. Das Gesamtvolumen aller Projekte? Etwa 4 Milliarden Euro. Der Vorstandschef der Gerch Group ist trotz der Insolvenz zuversichtlich, was die begonnenen Projekte angeht.
Wir befinden uns seit 4 Tagen im Arbeitsmodus in der Insolvenz in Eigenverwaltung, also noch sehr, sehr frisch in der Zusammenarbeit. Wir haben trotzdem schon erste Gespräche natürlich mit den Projektbeteiligten, insbesondere mit den Finanzierern, geführt, die uns positiv stimmen.
Trotzdem, die Situation auf dem Immobilienmarkt bleibt angespannt. Experten befürchten, dass es in der nächsten Zeit noch viele weitere Pleiten bei Projektentwicklern geben wird. Nur wer verhältnismäßig viel Eigenkapital mitbringt, habe Chancen am Markt zu überleben. Nach mehr als 10 Jahren Bauboom und steigenden Preisen schwächelt der Immobilienmarkt jetzt.
Der Bericht von Ilyas Hamdani. Die internationale Funkausstellung IFA in Berlin ist nach eigenen Angaben die größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte weltweit. Übermorgen beginnt sie wieder. Schwerpunkt in diesem Jahr, wie könnte es anders sein, könnte man fast sagen, ist künstliche Intelligenz, KI. Aber auch diese Branche, also die Elektrobranche, kämpft mit einigen Herausforderungen.
Mehr als 2000 Unternehmen stellen auf der IFA ihre Produkte und Ideen vor und damit mehr als noch vor einem Jahr. Die Branche bewegt sich derzeit in einem angespannten Marktumfeld. Die letzten Corona-Jahre haben der Branche einen Sondereffekt und damit mehr Nachfrage beschert. Der Gesamtumsatz lag 2022 9% über dem Vor-Corona-Niveau. Das zeigen die Zahlen des IFA-Veranstalters GFU. Aber im ersten Halbjahr dieses Jahres ist der Branchenumsatz um knapp 7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der aktuelle GfK-Konsumklimaindex für den Monat August zeigt eine rückläufige Konsumentenstimmung. Vor allem die Inflation belastet die Verbraucher. Von der IFA versprechen sich die Unternehmen einen Schub.
Immerhin an einer Front gibt's heute gute Nachrichten. Die Verbraucherpreise sind im August weniger stark gestiegen als noch im vergangenen Monat. Das hat die vorläufige Berechnung des Statistischen Bundesamtes ergeben. Trotzdem haben die Preise im Vergleich zum August letztes Jahr um 6,1% zugelegt.
Der seit Monaten anhaltende Trend setzt sich fort. Die Inflation sinkt langsam. Anfang des Jahres hatte sie noch bei fast 9% gelegen. Verantwortlich für die aber nach wie vor vergleichsweise hohe Inflation sind Nahrungsmittel, die sich um 9% verteuert haben, sowie Energie, die innerhalb eines Jahres im Schnitt gut 8% teurer geworden ist. Nach Ansicht der Statistiker sorgen unter anderem die Preisbremsen für Strom und Gas sowie das 49-Euro-Ticket dafür, dass die Verbraucherpreise im Moment nicht mehr so dramatisch steigen wie noch Ende letzten Jahres. Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen damit, dass die Inflation im Gesamtjahr bei gut 6,5% liegen wird. Lars Hofmann, Wiesbaden.
Und damit noch kurz an die Börse. Die Anleger sind enttäuscht von der weiterhin hohen Inflationsrate. Das zeigt sich auch am DAX, der beendet heute den Handel leicht im Minus.
An der Börse legten die Papiere vieler Autobauer heute zeitweise deutlich zu. Denn der Automarkt in der Europäischen Union erholt sich weiter. Der Handelsverband ACEA berichtet, dass von Januar bis Ende Juli in der EU 6,2 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen wurden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von über einem Sechstel. Allerdings liegt die Zahl der Neuzulassungen immer noch rund ein Fünftel unter dem Niveau von 2019, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Anteil von E-Autos und Hybridwagen liegt derzeit bei rund 40% der Neuzulassungen. Zu den größten Verlierern zählte heute das Papier von Delivery Hero. Die im MDAX notierte Aktie gab bis zum Nachmittag rund 12% nach. Anleger reagierten enttäuscht darauf, dass der Essenslieferdienst seine Verluste nicht deutlicher zurückfahren konnte. Im ersten Halbjahr lagen die immer noch bei rund 830 Millionen Euro. Delivery Hero kämpft unter anderem in Asien damit, dass nach der Corona-Pandemie mehr Menschen wieder essen gehen. Außerdem gibt's mehr Konkurrenz. Insgesamt zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt heute enttäuscht darüber, dass die Inflation im August vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge nicht deutlicher zurückgegangen ist. Sie liegt bei 6,1%, nach 6,2% im Juli. Den DAX drückte das leicht ins Minus. Er schloss bei 15.892 Punkten, ein Minus von einem Viertelprozent. Heidi Radwilas, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.